Felix hatte sein Leben der Suche nach einem versunkenen Gold, der versunkenen Gold der Santa Maria gewidmet. Jahre der Forschung, unzählige Tauchgänge und nun war er endlich am Ziel. Tief im Ozean lag die goldene Statue, schwer und glänzend im Schein seiner Lampe. Und als er sie anhob, riss etwas an seinem Bein. Die Kette seines Sauerstofftanks hatte sich in den Trümmern verfangen. Panik breitete sich aus. Er zerrte an der Statue, wollte sie nicht loslassen. Sein lebenslanger Traum lag in seinen Händen. Doch die Luft wurde knapp. Mit letzter Kraft ließ er das Gold sinken und befreite sich. Und als er keuchend an der Oberfläche ankam, war er gerettet, aber leer, ohne Schatz. Der Schatz lag immer noch unten. Nun, eine Schatzsuche übt schon immer große Faszination auf uns Menschen aus. Etwas zu finden, das mit einem großen Wert verbunden ist. Etwas finden, das mich reich machen könnte. Und wie diese kurze Geschichte zeigt, wird die Suche nicht immer mit Erfolg gekrönt. Denken wir auch an den Goldrausch, der überall auf der Welt immer wieder mal stattfindet. Die einen haben Glück, die anderen sterben sogar dabei. Jesus kennt unsere Sehnsucht, etwas Großartiges zu entdecken. Ein Reichtum, den wir uns nicht erarbeiten können. Und so vergleicht Jesus das Himmelreich mit einem Schatz, der entdeckt wird folgendermaßen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Jesus schließt noch ein zweites Gleichnis an. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besondere wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Mit anderen Worten, das Himmelreich ist eine großartige Entdeckung. Jetzt haben wir ja schon drei Gleichnisse angeschaut miteinander. Das erste Gleichnis vom Weizen und Unkraut sehen wir, da beschreibt Jesus, wie sich das Reich Gottes entwickelt, wie das im Umfeld bedrängt, eingemauert oder durchdrungen von Unkraut muss sich das Reich Gottes entwickeln. Dann haben wir das letzte Mal gesehen, wie sich das Reich Gottes quasi quantitativ ausbreitet mit dem Samenkorn und wie es sich qualitativ ausdehnt durch den Sauerteig. Und heute haben wir die Schatzsuche. Eine großartige Entdeckung. Wir wollen die beiden Vergleiche nun genauer anschauen. Ein Mann findet einen Schatz im Acker und ein anderer findet eine außerordentliche Perle. Beginnen wir mit dem Schatz, den der Mann im Acker findet. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und den Acker kaufte. Wir erfahren über diesen Mann, der diesen Schatz findet, praktisch nichts, außer dass er den Schatz findet. Jedenfalls gehört ihm der Acker nicht und man kann auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass er ihn bearbeitet hatte. Es scheint so, dass er eher zufällig auf diesen Schatz gestoßen war. Wer sucht schon im Acker einen vergrabenen Schatz? Nein, er hatte irgendetwas gemacht. Vielleicht sammelte er Getreide, das bei der Ernte liegen geblieben war. Das durfte man ja in Israel, hinter der Ernte herlaufen, was liegen bleibt, aufnehmen. Vielleicht verfing er sich, als er über den Acker lief, mit dem Fuß in einem Loch und entdeckte dabei den wertvollen Schatz. Wir wissen es nicht. Jedenfalls erweckte diese, erweckt diese Erzählung den Eindruck, dass er nicht auf den Acker ging, um einen Schatz zu suchen. Er wurde sozusagen überrascht, eben eine überraschende Entdeckung. Die Freude über seinen Fund war riesig und er setzte alles daran, den Acker mit dem verborgenen Schatz zu kaufen. Und Jesus macht damit deutlich, meine ich, dass das Himmelreich einem Menschen überraschend, unverhofft begegnen kann, ohne danach zu suchen, findet dieser Mann einen Schatz, von dessen Existenz er zuvor keine Ahnung hatte. Dieser Mann war also kein religiöser Sucher. Entweder war er mit seiner Religion so weit zufrieden und sicher, dass er auf dem richtigen Weg war, oder er interessierte sich nicht sonderlich für religiöse Fragen. Er lebte eben, wie man lebt. Er versuchte, dem Leben das Beste abzugewinnen. Doch dann stolperte er über diesen Schatz und alles, was er bis dahin für bedeutungsvoll hielt, verblasste in diesem Moment. Alles. Wer das Himmelreich entdeckt, dem wird es genauso ergehen. Jesus als König des Königreiches der Himmel ist die Personifizierung des Himmelreichs. Wer Jesus begegnet, begegnet dem Himmelreich. Denn durch Jesus öffnet sich uns der Himmel. Paulus schrieb einmal, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Alle. Das alles, was man entdecken könnte, was für unser Leben wichtig ist, ist in Christus. Das schrieb Paulus, der sich so sicher war, dass er richtig glaubte und Gott auf seiner Seite hätte. Ein Paulus, der Christen verfolgte und sich freute, wenn er sie ausrotten konnte und ermorden. Und auf dem Weg nach Damaskus, besessen davon, die Christen zu vernichten, stolperte er sozusagen über den Schatz im Acker. Auf diesem Weg begegnete ihm Jesus und fragte ihn, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus hatte keine Ahnung zuerst, wer mit ihm sprach, doch dann wurde ihm allmählich klar, mit wem er es zu tun hatte. Er schrieb dann später den Brief an die Philipper über das, was das in seinem Leben nun alles umgekrempelt hat. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Nun, nicht alle Menschen begegnen Jesus so wie Paulus. Aber er begegnet Menschen oft in eindrücklicher Weise. Ein Pastorenkollege von mir, der früher mit Drogenhandel viel Geld verdiente, landete schließlich im Gefängnis. Das Einzige, was ihm zur Verfügung stand, das er lesen durfte, war die Bibel. Und er las sie mehrmals durch. Mehrmals das Neue, mehrmals das Alte Testament. Sein Leben veränderte sich komplett. Er entdeckte in der Bibel überraschenderweise diesen großartigen Schatz. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst von Jesus gestellt. Oder da ist eine Frau, die sich einen schönen Film im Kino ansah. Als sie das Kino verließ, wurde sie auf der Straße auf Jesus angesprochen und in diesem Gespräch entdeckte sie, welcher großartige Schatz in Christus verborgen ist. Sie war auf der Stelle bereit, Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Geschehen in Zürich, Niederdorf. Oder der Mann, der sich von einem Geschäftsfreund zu einem christlichen Vortrag einladen ließ. Normalerweise besuchte er Kirchen und christliche Veranstaltungen nur, wenn es nicht anders ging, bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Er konnte mit diesem Kirchenzeugs nicht viel anfangen. Auch das Thema dieses Vortrages interessierte ihn nicht besonders. Er ging einfach aus Freundschaft, um seinem Freund einen Gefallen zu tun, an diese Veranstaltung. Und plötzlich merkte er, dass ihn das, was er hörte, tief bewegte, tiefer, als er das je erwartet hatte. Und er begann, sich mit Jesus zu beschäftigen. Unzählige Beispiele könnten wir hier anfügen. Und ihr könnt vermutlich, auch viele von uns könnten ihre eigene Geschichte erzählen, die nicht in christlichen Elternhäusern groß geworden sind und das schon mit Muttermilch aufgesogen haben, der Glaube, sondern überrascht worden sind. Plötzlich stolpern sie irgendjemandem über den Weg und hören das Evangelium. Man muss eben nicht besonders religiös sein. Man muss auch nicht in einer Kirche aktiv sein, um Jesus zu begegnen. Viele Menschen stolpern glücklicherweise unverhofft und unerwartet über diesen Schatz. Wenn das nicht so wäre, dann würden sich ja nur die Religiösen entwickeln. Dann wäre ja der christliche Glaube so etwas, was man in der Familie weitergibt. Aber das Evangelium ist viel größer. Viel größer. Und manchmal staunen wir doch, wenn Menschen zum Glauben kommen, sagen wir doch manchmal, das hätte ich nie erwartet, dass dieser Mensch zum Glauben kommt. Tja, aber Gott kann das, wenn Menschen über diesen Schatz stolpern. Beim Kaufmann war es etwas anderes. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Der Kaufmann beschäftigte sich mit Perlen. Es war sein Geschäft, sein Leben. Dieser Kaufmann gehörte zu den Menschen, die auf der Suche nach dem wahren Leben sind. Er beschäftigt sich gern und leidenschaftlich mit geistlichen und religiösen Fragen und Konzepten. Er will wissen, warum er in dieser Welt lebt und wozu sein Leben, was für einen Sinn sein Leben hat und wo sein Leben hinführen wird. Ihn interessieren die Fragen, ob es ewiges Leben gibt und ob man nach dem Tod in den Himmel kommt oder nicht und so weiter. Stundenlang könnte man mit diesem Mann über solche Fragen diskutieren. Es würde ihm nicht langweilig werden. Im Gegenteil, er sucht nach Perlen, die seine Sammlung bereichern können. Jesus stellt uns diesen Kaufmann, in diesem Kaufmann einen religiösen, suchenden Menschen vor Augen. Ein offener, experimentierfreudiger Mann, der die verschiedensten Perlen kauft. Er verbindet verschiedene religiöse Sichtweisen miteinander. Wir könnten das auch als Patchwork-Religion bezeichnen. Das heißt, man verschreibt sich nicht einem einzigen Glauben, einer einzigen Lehre, einem einzigen Gott, sondern man sucht alles zusammen und kreiert so seine eigene Sammlung von Glaubensüberzeugungen. Übrigens heute eine der weit verbreitetsten Religionen im Westen. So lebte dieser Kaufmann. Es war für ihn eine interessante und kurzweilige Tätigkeit. Viel Spannendes entdeckte er bei seiner Suche, doch eines Tages begegnet ihm eine absolut einzigartige Perle. Noch nie hatte er je so eine großartige Perle gesehen. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass es so etwas, dass es so eine Perle überhaupt gibt. Er war verblüfft und begeistert über sie. Er hätte nie gedacht, dass es das gibt. Alle Perlen, die er bis anhin gekauft und verkauft hatte, verblassten. Ihm war klar, für diese eine Perle werde ich alles, was ich besitze, alle Perlen und alles, was ich sonst noch besitze, hergeben. Und das tat er auch. Natürlich steht auch diese einzigartige Perle für Jesus. Paulus schrieb, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn ich einmal entdeckt habe, dass in Christus die ganze Fülle Gottes wohnt, dann verblasst alles andere. Alle Lehren, alle Überzeugungen, alles verblasst in diesem Licht. Wenn die ganze Fülle der Gottheit in Jesus präsent ist, dann muss alles andere daneben verblassen, ganz automatisch. Man muss nicht sagen, du musst es verblassen lassen. Nein, das verblasst einfach. Es wird bedeutungslos. Wer wirklich auf der Suche nach dem lebendigen Gott ist, der wird ihn finden, wie dieser Kaufmann. Zu Israel sagte Gott einmal, und das gilt bestimmt auch für uns bis heute, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Beide Männer hatten auf ihre Weise eine großartige Entdeckung gemacht. Doch nachdem sie die Entdeckung gemacht hatten, verhielten sie sich genau gleich. Sie verkauften alles, um diesen Schatz, den sie entdeckt hatten, zu bekommen. Koste es, was es wolle. Sie waren bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Sie verkauften alles, was sie hatten, damit sie diesen einen Schatz bekommen. Sie verkauften alles, um das Wertvollste zu erhalten. Wie Jesus einmal den Jüngern sagte, keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Oder anders gesagt, wer innerlich nicht abhängig ist von dem, was er hat. Aber das ist nur die eine Seite. Viele Menschen sehen nur das, was sie bezahlen sollten. Diese beiden Männer beschäftigen sich aber nicht mit dem Preis, sondern sie waren begeistert von dem, was sie dafür bekamen. Großer Unterschied. Viele Leute haben Angst, oh, wenn ich Christ werde, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr und dann muss ich auf das verzichten. Das ist, weil wir zu oft das Evangelium als eine moralische Botschaft verkaufen. Ob es darum geht, was wir tun und lassen dürfen, das eigentlich Evangelium ist. Dann haben die Leute den Eindruck, wenn ich Christ werde, darf ich das nicht mehr. Die Frauen denken, ich muss dann mein Bürzi machen und lange Röcke tragen oder wie auch immer, was für ein Bild wir vermitteln, weil wir Moral verkündigen und nicht Evangelium. Deshalb haben sie Angst, wir verlieren etwas. Wenn ich nachher so rumlaufen muss wie die, dann will ich lieber nicht Christ werden. Deshalb bin ich immer happy, wenn ich in Kirchen bin, wo so verschiedene Menschen zusammenkommen. Wo man denkt, wieso kommen die zusammen? Was haben denn die gemeinsam? Das sieht man denen ja gar nicht an. Sie haben Jesus gemeinsam. Nicht die Kleidung, nicht die Haartracht, sondern Jesus. Das ist ganz wichtig. Sie waren begeistert von dem, was sie bekommen. Das, was sie dafür bezahlen mussten, war für sie ein Nebenschauplatz. Weil das, was sie bekamen, alles mehrfach aufwiegt. Für das, was sie bekommen, sonst hätten sie sich verkauft. Jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder und Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Gott will uns nichts wegnehmen, vielmehr will er uns beschenken, reich beschenken. Aber dazu müssen wir zuerst loslassen. Wir müssen alles verkaufen, wie diese beiden Männer, um viel mehr zu bekommen. Jesus erklärt das seinen Jüngern einmal so: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Weil wer seine alten Einstellungen loslässt und Jesus nachfolgt, der wird sein Leben finden. Der fügt hinzu, was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Was nützt es, wenn ich reich und reicher werde und, und durch krumme Geschäfte immer noch mehr Geld mache, was nützt mir all das, wenn ich mich an die Prinzipien dieser Welt halte und mit diesen Prinzipien reich werde und nichts mit Gott zu tun haben will? Dann bin ich ja gerne immer dran. Es geht nicht primär darum, dass wir jetzt alles verkaufen, was wir haben. Das wissen wir, das ist auch nicht die Idee der Bibel. Sonst würde der Paulus nicht darüber sprechen, wie Reiche mit ihrem Geld umgehen sollten, dann würde er ihnen einfach sagen, verkauft alles. Sondern es geht um eine Haltung. Wo verknüpfe ich mein Leben? Wo orientiere ich? Woher nehme ich meine Werte? Egal, ob du zu den Menschen gehörst, die zufällig über diesen Schatz stolpern, oder zu jenen, die nach Perlen suchen, wichtig ist, dass man diese großartige Entdeckung macht und bereit ist, dafür alles herzugeben. Wie die beiden Männer in der Geschichte von Jesus. Aber genau das macht es uns oft so schwer, das Himmelreich zu ergreifen. So möchte ich euch eine kleine Geschichte zum Schluss noch lesen. Ein Mann durchstreifte die kleinen Gassen einer Provinzstadt. Er hatte keine Eile und deshalb verweilte er einen Moment vor jedem Schaufenster, vor jedem Laden, auf jedem Platz. Als er um die Ecke bog, befand er sich plötzlich vor einem bescheidenen Ladenlokal mit weißen Vorhängen. Interessiert wandte er sich dem Schaufenster zu, näherte sich der Fensterscheibe, um durch das dunkle Glas zu blicken. Und drinnen sah er nichts als einen Notenständer. Und darauf eine kleine handgeschriebene Karte, auf der stand Wahrheitsladen. Der Mann war überrascht. Er hielt es für einen Fantasienamen, konnte sich aber nicht vorstellen, was man dort verkauft. Also betrat er den Laden, ging auf das Fräulein zu, das sich hinter dem Tresen befand und fragte, entschuldigen Sie, ist das der Wahrheitsladen? Ja, mein Herr, welche Art Wahrheit suchen Sie denn? Die halbe Wahrheit, die relative Wahrheit, die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Also hier wurde tatsächlich mit Wahrheit gehandelt. Er hätte sich nie träumen lassen, dass das möglich wäre. Irgendwo hinzugehen und Wahrheit einzukaufen, das war doch wunderbar. Die ganze Wahrheit, antwortete der Mann. Ohne Zögern. Und dachte, ich bin all die Lügen und Falschheiten leid. Ich habe die Verallgemeinerungen und Rechtfertigungen satt. Die Täuschungen und den Betrug. Die reine Wahrheit, bekräftigte er. Sehr wohl, mein Herr, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das Fräulein führte den Kunden in einen anderen Bereich, verwies ihn an einen Verkäufer mit mürrischer Miene und sagte, dieser Herr wird Sie bedienen. Der Verkäufer trat auf ihn zu und wartete darauf, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte. Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen. Aha, verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie den Preis? Nein. Wie teuer ist sie? Fragte er gewohnheitsmäßig, obwohl er bereits wusste, dass er jeden Preis für die ganze Wahrheit zahlen würde. Wenn Sie sie gleich mitnehmen, sagt der Verkäufer, ist der Preis, dass Sie nie wieder in Frieden leben werden. Ein Schauer lief dem Mann über den Rücken. Nie hätte er gedacht, dass der Preis so hoch sein könnte. Vielen Dank, entschuldigen Sie, stotterte er. Er machte kehrt und verließ das Geschäft mit gesenktem Blick. Er war ein bisschen traurig, als ihm bewusst wurde, dass er immer noch nicht bereit war für die absolute Wahrheit, dass er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte. Ein paar Mythen und Schönfärbereien, in die er sich flüchten konnte. Ein paar Ausreden, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren zu müssen. Vielleicht ein andermal, dachte er. Leider entscheiden sich viele Menschen für den Weg der Lüge und Täuschung, weil wir meinen, wir bräuchten das. Jesus sagte einmal, jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht, er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Entscheide dich für die Wahrheit. Mach es wie diese beiden Männer. Just do it. Mach's einfach. Denn bei Jesus findest du alles, was zum Leben und was du zum Sterben brauchst. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wer zu Jesus kommt, wird reich beschenkt. Und es ist nicht wie mit der Wahrheit im Wahrheitsladen, wo dieser Mann sagte, dass er nie mehr im Frieden leben wird. Im Gegenteil, die Wahrheit, die wir bei Jesus finden, die schafft erst recht in uns den Frieden. Einen Frieden, der uns die Welt nie geben kann. Deshalb kann Paulus schreiben, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen. Dass du, wie auch immer, uns auf diesen großen Schatz aufmerksam gemacht hast, auf deinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb und auferstand und uns ewiges Leben schenkt. Das ist ein riesengroßer Schatz, den du uns gegeben hast. Wir danken dir dafür. Amen.